Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Jenseits des Jordan, im Land Moab, ist das Volk Israel drauf und dran, in das Land Kanaan zu ziehen. Mose, ihr langjähriger Leiter, derjenige, der sie 40 Jahre lang durch die Wüste begleitet hat, richtet sich noch einmal an das Volk. Er hält Rückblick, gibt ihnen Weisung und versucht, Zukunft für sie zu denken und zu schauen. In der letzten Episode haben wir Mose zugehört und so auch in dieser sind wir gespannt darauf, was er dem Volk Israel zu sagen hat. 5. Mose, Kapitel 6 und dort ab Vers 1. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, und damit deine Tage lange wären. Höre nun, Israel, so fährt Mose fort, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in dem Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht beim Lesen solcher Texte. Ich habe gemerkt, dass Menschen unterschiedlich darauf reagieren. Für manche fühlt es sich gleich einengend und auch sehr bedrohlich an, wenn eben von Geboten, von Ordnungen, von Rechtsbestimmungen gesprochen wird, die es gilt zu halten, die es gilt zu befolgen. Als ich so für mich den Text las und immer wieder las, fand ich das Schöne an diesem Text, dass das Ziel dieser Gebote, dass das Ziel dessen, was Mose hier dem Volk sagt, ist, dass ihre Tage lange währen. Oder in Vers 3, damit es ihnen, dem Volk, gut geht. All das, was Mose zum Volk sagt, hat das Ziel, dass das Volk, wenn er als ihr Leiter, als ihr Anführer nicht mehr da sein wird, dass sie es schaffen, gut zu leben oder zu überleben. Wir haben ja in den letzten Episoden etliches von dem gelesen, was Mose zu dem Volk sagt. Aber es ist, glaube ich, immer wieder gut, sich hier nochmal vor Augen zu führen, in was für einer Situation sie sich befinden. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung sind sie wieder kurz vor dem Land Kanaan und die Landnahme oder der Einzug in dieses versprochene Land ist jetzt erneut möglich. Aber ob sie es schaffen, keiner kann es sagen. Weder Mose kann es beantworten, noch die Ältesten, auch nicht das Volk. Keiner weiß, ob sich nicht die Geschichte wiederholen wird. Einfach nur 40 Jahre später. Das Volk ist vor dem Land, sie kriegen es mit der Angst zu tun, sie denken, sie werden es nicht schaffen, sie trauen es Gott nicht zu, dass er sie in das Land führt. Und was soll dann passieren? Nochmal 40 Jahre in der Wüste? Wieder eine Generation, die sterben wird? Weil sie den Glauben nicht aufbringt, in das Land einzuziehen? Und Mose weiß, er wird mit dem Volk nicht in das Land Kanaan ziehen. Er hat gefleht, er hat darum gerungen, er hat Gott gebeten. Aber Gott sagt, nein, Mose, du bleibst hier, das Volk zieht ohne dich. Was soll er ihnen sagen? Wie soll er sie darauf vorbereiten? Was soll er ihnen mitgeben? Wie kann er sie einerseits motivieren, andererseits nicht demotivieren, ihnen Hoffnung geben, sie aber nicht hoffnungslos machen, ihnen sagen, das ist wichtig, das vergesst nicht? Es ist so, wenn ich so für mich immer wieder diese Texte lese, spüre ich das Ringen dieses Mannes, dem Volk das mitzugeben, was ihnen helfen wird, einen guten Weg zu gehen. Und so auch hier, damit du dieses Land in Besitz nimmst, damit deine Tage lange wären, damit es dir gut geht. Höre nun, Vers 3 nochmal, höre nun Israel, achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie Gott es dir versprochen hat. Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und man kann schnell über diesen Satz hinweglesen, aber was er sagt, ist eben der Herr. Er ist unser Gott. Ja, wer denn sonst? Ja, eben nicht andere Götter. Und es ist auch so ein Thema, das schon in dem, was Mose dem Volk gesagt hat, auch immer wieder vorkommt. Wendet euch nicht anderen Göttern zu. Wendet euch nicht an Götter, die euch nicht helfen können. Denn der Herr ist unser Gott. Und zwar er allein. Und da sind wir eigentlich schon bei den ersten zwei Geboten, die im Kapitel 5 nochmal wiederholt werden. Der Herr ist unser Gott, ihr sollt keine anderen Götter haben neben ihm. Er ist derjenige, der uns befreit hat, der uns hierher gebracht hat, nicht irgendjemand anderes. Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Da war ich jetzt dann schon überrascht, weil mit dem habe ich nicht gerechnet, dass jetzt so das Hauptanliegen zwischen Mensch und Gott ist in dem, was Mose jetzt zu dem Volk sagt, die Liebe. Liebe deinen Gott ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Auch wenn ich das ehrlich gesagt noch gar nicht durchdringe, was es denn bedeutet. Ja, mit ganzem Herzen, da hat man vielleicht so eine Ahnung, so als Mensch, was es heißt, jemanden mit seinem ganzen Herzen zu lieben. Aber mit seiner ganzen Seele, also mit dem ganzen Leben, mit der ganzen Person, mit der ganzen Kraft. Der Herr, das ist der Gott Israels. Und das Volk soll in einer Liebesbeziehung zu diesem Gott stehen. Sie sollen ihn lieben. So beim Lesen fragte ich mich aber, Moment mal, kann man den Liebe irgendwie verordnen? Du sollst deinen Gott lieben? Aber dann ist es doch schon gar keine Liebe mehr. Weil wenn mir jemand sagt, was ich tun soll, dann will ich es ja vielleicht gar nicht. Ich will es doch aus freien Stücken, aus Eigenmotivation und nicht, weil ich das soll. Aber dann habe ich so versucht für mich, das irgendwie zu übertragen, ein Bild dafür zu finden, ein Beispiel. Also wenn man heiratet und man sagt sich gegenseitig oder einander, du sollst deine Frau lieben, bis dass der Tod euch scheidet, oder umgekehrt, du sollst deinen Mann lieben, in Ehren und so weiter, was wir einander versprechen. Dann ist es nicht etwas, was womit wir uns gezwungen fühlen, es zu tun, sondern es ist etwas, was aus uns herauskommt, weil ja diese Liebesbeziehung oder diese Beziehung, dieses Vertrauen, diese Fürsorge füreinander ja in der Tat da ist. Und so wird es, je nachdem, was man erlebt hat oder wie man Gott erlebt hat oder welches Bild man von Gott hat, so wird man auch diesen und andere Texte lesen und sich entweder durch sie eingeengt fühlen oder befreit. Und sagen, wow, also im Zentrum dieses Ringens Gottes um den Menschen oder umgekehrt des Menschen um Gott ist eigentlich Liebe. Vers 6, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Also all das, nämlich das Jahwe, das der Herr unser Gott ist. Und dass die Liebe zu ihm das Zentrale ist, das soll ganz nah bei uns sein. Das sollen wir nicht vergessen. In unserem Herzen, auf unseren Wegen, in unseren Häusern, an unserer Hand, bei dem, was wir tun, an unserem Stirn, das, was wir denken. Der Versuch von Mose, ihnen zu sagen, das Zentrale vergesst nicht. Das, worum es geht, vergesst nicht. Vers 10. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern, Abraham, Isaac und Jakob, geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, so hüte dich, dass du ja den Herrn nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Denn der Herr, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du schwören. Und ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Da ist es wieder dieses Thema des Vergessens. Wenn ihr dann in dem Land Kanaan seid, wenn es euch gut geht, wenn ihr Dinge bekommen werdet, für die ihr nicht gearbeitet habt oder die ihr euch nicht erworben habt, wenn ihr beschenkt werdet, vergesst nicht, wer euch dieses Geschenk gemacht hat. Und man könnte sagen, was für ein simpler Gedanke, oder das ist doch einfältig und naiv, ist doch klar, dass sie nicht vergessen sollen. Aber als ich so für mich eben diesen Text oder diese Episode, aber auch die davor gelesen habe, dachte ich mir irgendwann, ist es interessant. Also das Ringen von Mose oder das Ringen Gottes mit dem Volk ist, dass sie nicht vergessen, wer ihr Gott ist, nämlich der Herr, Jahwe. Er ist ihr Gott, nicht das goldene Kalb, das sie sich vor 40 Jahren gebaut haben, oder nicht die Götter in Ägypten. Jahwe ist ihr Gott. Und das sollen sie nicht vergessen. Betrachte ich aber mich und mein Leben und das Leben der Menschen in unseren Städten oder in unserem Land, wir sind eigentlich mit dem Vergessen schon viel weiter. Denn wir haben ja vergessen, nicht nur vergessen, wer unser Gott gibt, sondern unser Gott ist, sondern dass es Götter gibt oder dass Gott da ist. Das ist ja das viel stärkere Ringen, so nicht die Frage, wer ist unser Gott, sondern gibt es ihn überhaupt? Und wenn ich dann nochmal so zurückblicke, die Geschichte, die wir bisher gemeinsam gelesen haben, dann geht es ja von Anfang an darum, dass Gott da ist. Nicht die Frage, ob er da ist, sondern er ist da. Die Frage ist eher, können wir ihm vertrauen oder ist er gut? Oder wem sollen die Menschen vertrauen? Der Stimme Gottes oder der Stimme der Schlange, wenn ich jetzt zurückkehre im Paradies? Oder den anderen Göttern, die auch scheinbar da sind oder sich mit aufgebaut haben? Und Mose ringt darum, weil er weiß, weil er das selber ja erlebt hat, 40 Jahre zuvor, als er nicht mehr da war und auf dem Berg war und er nach 40 Tagen zurückkehrte, war das Volk nicht mehr bei Gott, sondern hat sich einen anderen Gott geschaffen, nämlich das Kalb. Ihr sollt aber, sagt er, nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte. Also Gott ist bei dir, er ist in deiner Mitte. Damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Vers 16, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr ihn zu Massa geprüft habt. Und wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, dann machen wir einen kurzen Exkurs zurück zu dieser Situation, um die es hier geht. Und zwar in 2. Mose, Kapitel 17. 2. Mose, Kapitel 17, das Volk ist kurz zuvor aus dem Land Ägypten ausgezogen. Sie sind durch das Schilfmeer hindurchgekommen. Sie haben dieses Wunder gefeiert. Sie kommen in eine Wüste, haben kein Wasser zu trinken, erhalten dann Wasser. Dann geht es um die Episode mit dem Manna, 2. Mose Kapitel 16. Und dann 2. Mose Kapitel 17, da kommen sie nach Rephidim. Und wiederum ist kein Wasser da. Und da gerät das Volk außer sich, streitet mit Mose, greift ihn an und in 2. Mose 17, Vers 2, da rufen sie zu ihm, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Da ist diese Spannung so, wer hat sie jetzt eigentlich herausgeführt? Mose oder Gott? Aber immer, wenn es ihnen nicht gut ging, war Mose schuld. Und sie gehen auf Mose zu oder auf Aaron und sagen, was soll das? Und so auch dieses Mal, was soll das? Vers 3, als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich, um meine Kinder, um mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da ist jetzt so die volle Wucht an Zorn und an Frust des Volkes. Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. War kein Spaß. Ging nicht gerade so darum, wir haben ein bisschen Durst, was soll man machen? Das Volk ist drauf und dran, Mose zu steinigen. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran, nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf dem Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf dem Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Gott tut ein Wunder. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa. Ja, 2. Mose 17, Vers 7. Was so viel bedeutet wie Prüfung oder Versuchung. Und Meribah, was so viel heißt wie Streit. Also Versuchung und Streit. Das ist der Name, den Mose diesem Ort gibt. Und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Und das fand ich jetzt das Spannende. Ich habe mich selber auch gar nicht mehr so an diese Fragestellung erinnert, um die es damals ging. Das Problem war letztendlich nicht, dass sie herausgeführt wurden oder wer sie herausgeführt hat, sondern die Frage, die das Volk damals gestellt hat, war, ist jetzt Gott bei uns oder nicht? Ist Gott in unserer Mitte oder nicht? Oder sind wir allein, verlassen, ohne Gott? Auf uns selbst gestellt. Wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und diese Frage stellen wir ja auch als moderne Menschen. Ist Gott in unserer Mitte oder nicht? Ist er da oder nicht? Oder sind wir allein, auf uns gestellt, verlassen, einsam im Universum und müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen? Und Mose sagte dem Volk, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr ihn zu Massa geprüft habt. Geht nicht dahin, geht nicht diesen Weg, dass ihr irgendwann die Frage stellt oder erneut stellt, ist jetzt Gott in unserer Mitte oder nicht? Oder haben wir nur das Gefühl, dass er in unserer Mitte ist? Oder war er noch nie in unserer Mitte? Und wir haben uns einfach nur getäuscht? Und da ist es wieder dieses Ringen von Mose, dieses Ringen. Bitte, einerseits vergesst nicht, andererseits stellt nicht die Frage, ob Gott da ist. Hinterfragt es nicht, denn er ist da. Ihr habt ihn erlebt. Habt vor Augen, worum es geht. Jahwe ist unser Gott. Der Herr ist unser Gott. Er allein, sonst niemand. Keine anderen Götter. Und im Zentrum steht die Liebe. Er fährt fort und sagt, halten, ja halten sollt ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes und seine Zeugnisse und seine Ordnungen, die er dir geboten hat. Und du sollst tun, was recht und gut ist in den Augen des Herrn, damit es dir gut geht. Da ist es wieder, damit es dir gut geht. Das Ziel ist nicht, damit Gott irgendwie es gut geht oder damit Gott nett ist oder damit Gott zufriedengestellt ist oder damit Gott besänftigt ist, sondern das Ziel ist, damit es dir gut geht. Und du hineinkommst in das Gut und das gute Land in Besitz nimmst, das der Herr deinen Vätern zugeschworen hat, und um alle deine Feinde vor dir hinauszustoßen, so wie der Herr geredet hat. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, damit es dir gut geht. Und damit du in das Land kommst. Damit es dir endlich gut geht, damit du befreit bist, damit die Befreiung ein Ende hat. Denn das Ziel war, dass Gott dich aus Ägypten hinausführt in das Land, das Gott deinen Vätern versprochen hat. Das ist das Ziel. Aber es ist so schwer, es zu erfassen. Ich kann es ja verstehen. Ich kann die Sorge von Mose verstehen und ich kann auch das Volk verstehen. Wenn der Leiter nicht mehr da ist, wenn es schwer ist, wenn man in einer schwierigen Situation ist, da innerlich ruhig zu bleiben und zu vertrauen und keine Angst zu haben. Vers 20. Wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeuten die Zeugnisse und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat, dann sollst du deinem Sohn sagen, Sklaven waren wir beim Pharao in Ägypten. Der Herr aber hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Und der Herr tat vor unseren Augen große und unheilvolle Zeichen und Wunder an Ägypten, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns herzubringen, uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Ich finde es so spannend, die Antwort, die Mose hier sozusagen dem Volk anvertraut, dass das Volk den Kindern oder ihren Kindeskindern geben soll. Wenn dein Kind dich fragt, warum tun wir das eigentlich alles? Was sollen denn diese Gesetze und diese Ordnungen und diese Rechtsbestimmungen? Dann würde man ja erwarten, als Antwort, zumindest ich habe sie erwartet, dass die Eltern sagen, naja, weil es sinnvoll ist, weil es gut ist, weil es gute Gesetze sind, weil es gute Ordnungen sind. Wir tun das, was wir tun, weil es Sinn macht und weil es gut ist. Aber er sagt, nein, nein, du fängst nicht nur bei dem Sinn der Gesetze an oder bleibst bei dem Sinn der Gesetze, sondern du beginnst mit der Geschichte. Und hinter dieser Geschichte steht eine Beziehung, beziehungsweise hinter dieser Geschichte ist eine Person, ist Gott, der das Volk befreit hat. All das beginnt mit einer Geschichte. Diese Gesetze, diese Ordnungen, diese Rechtsbestimmungen, die gibt es, weil es eine Geschichte gibt. Weil Gott das Volk befreit hat. Weil er nicht wollte, dass sie Sklaven bleiben. Das ist der Grund, mein Junge oder meine Tochter, mein Sohn, warum wir das tun. Weil Gott uns befreit hat. Und weil er will, dass wir leben. Und da sind wir wieder bei dem Grundmotiv all dieser Geschichten. Gott will, dass der Mensch lebt. Immer wieder haben wir das erlebt. Egal was passiert ist, Gott versucht immer wieder Leben zu ordnen und Leben möglich zu machen. Und geht mit den Menschen oder mit dem Volk eine Geschichte ein. Das ist der Grund für die Rechtsordnungen und für die Bestimmungen. Dafür muss man aber die Geschichte kennen. Und dann nicht als Erwachsener dastehen, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Aber was ist denn der Sinn von dem? Oder warum sollen wir das machen? Ja, weil wir es schon immer so gemacht haben. Oder weil Opa das so gemacht hat. Oder Uropa das so gemacht hat. Es reicht nicht. Das wird nicht reichen. Tiefer ist die Geschichte Gottes mit dem Volk. Tiefer ist die Befreiung Gottes. Und ganz tief ist eine Beziehung zwischen Mensch und Gott und Gott und Gott und Mensch. Vers 24. Und der Herr hat uns geboten, all diese Ordnungen zu tun. Ja, dieses Gebot. Und da sind wir wieder bei dieser Spannung. Ja, aber Ordnungen, Gebote, das ist doch ein Korsett. Das ist ein Freund von mir, mit dem ich kürzlich mich unterhalten habe, der sagte zu mir, das ist so einengend. Da ist gar kein Raum. Da ist keine Möglichkeit, sich zu entfalten. Das ist so einengend. Wenn man die Geschichte nicht kennt, ja. Wenn man weiß aber, dass das zur Befreiung dient, dass Befreiung die Grundlage des Ganzen ist, dass Liebe die Grundlage des Ganzen ist. Wenn man da durchgedrungen ist und wenn man weiß, dass das Ziel dieser Ordnungen, dieser Rechtsbestimmungen das Leben ist, dann ist es auf einmal kein Korsett mehr und nicht einengend. Und der Herr hat uns geboten, all diese Ordnungen zu tun, den Herrn, unseren Gott zu fürchten, damit es uns gut geht. Da ist es wieder. Alle Tage. Und er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er es uns befohlen hat. Die Frage, wie wir die Dinge erleben, die Frage, wie wir Gebote, Ordnungen, Rechtsbestimmungen, die Gott gegeben hat, erleben, die entscheidet sich in der Beziehung, die wir zu diesem Gott haben oder nicht. Ob wir es erlebt haben, dass er will, dass wir leben, dass es uns gut geht. Wenn wir das erlebt haben, dann ist der Weg, den er uns zeichnet, keine Bedrohung und nicht einengend, sondern ein Weg zum Leben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und freue mich auf die nächste Glaubengeschichten-Episode, die wir gemeinsam lesen. Bis dahin, alles Gute.